SRF 2 Kultur.
Als frecher Dadaist in Köln fing er an. In Paris wurde er zu einem der führenden Künstler der Surrealisten. Das vielseitige Werk von Max Ernst beeinflusste zahlreiche jüngere Kunstschaffende. Jetzt ehrt die Fondation Bayerler in Basel den großen Maler, Grafiker und Bildhauer mit einer großen Retrospektive. Über 170 Gemälde, Zeichnungen, Collagen und Skulpturen geben Einblick in das faszinierende Werk von Max Ernst. Alice Henkes hat die Ausstellung für SRF 2 Kultur besucht.
Samplen, zitieren, recyceln. Kunsthistorisch gesehen ist das ein alter Hut. Die Surrealisten haben schon vor gut 100 Jahren aus alten Buchillustrationen und Zeitungsreklamen die verwegensten und verwirrendsten Bilder zusammengeschnitten und geklebt. Allen voran Max Ernst, der große Zauberer mit Skalpell und Leimtopf, der aus schwülstigen Groschenromanbildchen hintergründige Bildcollagen geschaffen hat.
Ich denke, dass seine Ästhetik zum Teil sehr, sehr aktuell ist, gerade wenn man diese Collage-Romane zum Beispiel vor Augen hat. Das ist von der Ästhetik wirklich etwas, was im Zeitalter von Photoshop und von Special Effects sicher nichts an Aktualität verloren hat, sondern wirklich diese Ästhetik in gewisser Hinsicht fast auch vorwegnimmt.
Sagt Raphael Bouvier, der die große Max-Ernst-Retrospektive in der Fondation Bayerler eingerichtet hat. Collagen spielen eine zentrale Rolle in der Schau wie auch im Werk des großen deutschen Künstlers. In seinen jungen Jahren einer der führenden Köpfe der Surrealisten blieb der Maler, Grafiker und Bildhauer zeitlebens experimentierfreudig. Er nutzte Techniken wie die Frottage, bei der die Oberflächenstruktur eines Objekts durch Abreiben mit Kreide oder Blei auf Papier übertragen wird, oder das Strip Painting, bei dem Farbe auf die Leinwand getröpfelt wird. Und er hat das Verfahren der Collage erweitert.
Sieht man auch sehr schön, wie er dieses Prinzip dann auf die Malerei überträgt. Also Collage, auch praktisch Recycling im übertragenen Sinne. Visuelles Recycling ist etwas, was diese Ausstellung sicher auch als so ein bisschen roten Faden auszeichnet.
In seinen Dschungel- und Waldbildern wimmeln dunkle Wesen, die an die schwarze Romantik ebenso erinnern wie an Hieronymus Bosch und die doch immer ganz und gar Max Ernst sind. Ein Saal der Fondation Bayerler ist den Wäldern gewidmet, einem 1927 entstandenen Zyklus, mit dem Max Ernst äußerst erfolgreich war. In ihrer dunkel dräuenden Kompaktheit erinnern die Wälder an Festungen. Ernst war fasziniert von Wäldern, fürchtete sie jedoch auch. Der Kampf zwischen Natur und Kultur in all ihren Facetten sind eines der großen Themen, die sich durch das Werk Max Ernsts und durch diese imposante Schau ziehen. Die Zusammenstellung von Gemälden und Grafiken verdeutlicht, wie Max Ernst sowohl seine Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften, aber auch mit Fragen der Psychologie und der Philosophie ebenso stetig weitergetrieben hat, wie seine Experimente mit künstlerischem Ausdruck. Für Max Ernst Liebhaber ist die Ausstellung ein Fest. Ein Fest zudem, das in Basel noch ein wenig üppiger gefeiert wird als in der Albertina in Wien, wo die Schau bereits zu sehen war. Dort allerdings um 21 Hauptwerke ärmer. Das wunderbar freche, die Jungfrau züchtigt das Jesuskind oder die rätselhafte Einkleidung der Braut, diese und manche andere Highlights sind nur bei Bayerler zu sehen.
In erster Linie hat das mit den Leihgebern zu tun, die zum Teil ihre Bilder, ihre wirklich auch Meisterwerke nicht so lange darauf verzichten wollen und dann sich dann nur für eine Station entscheiden. Und glücklicherweise war das jetzt oft die Fondation Bayerler.
Angeregt und konzipiert wurde die große Max-Ernst-Schau von Werner Spies. Der deutsche Kunsthistoriker war mit Max Ernst befreundet und gilt als Kenner seines Werkes. 2010 geriet er im Zusammenhang mit einem Kunstfälscherskandal in die Medien. Damals hatte Spies 7 gefälschte Max-Ernst-Bilder für echt befunden. Bedenken, mit Spies zusammenzuarbeiten, gab es in der Fondation Bayerler jedoch nicht, so Bouvier.
Für uns war wichtig, dass Werner Spies einfach der wissenschaftliche Experte für Max Ernst ist, auch der Herausgeber des ÖF-Katalogs. Und das war für uns eigentlich das einzig wichtige Kriterium.
Die meisten Ausstellungsbesucher dürften diese Details ohnehin rasch vergessen. Inmitten der abgründig dunklen Wälder oder intelligent vertrackten Collagen Max Ernsts zählt ohnehin nur noch eins: Max Ernst.
Die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur, am Mikrofon Sarah Herwig.
Trotz eines langjährigen Berufsverbots hat heute der iranische Regisseur Mohammed Rasoulov seinen Film am Filmfestival in Cannes vorgestellt. Der Film «Manuscripts Don't Burn», zu Deutsch «Manuskripte brennen nicht», handelt von einem politischen Häftling im Iran. Nach Festivalangaben wurde der Film im Geheimen gedreht, teilweise auch im Iran. Der 40-jährige Regisseur Mohammed Rasoulov wurde vor 3 Jahren zu 6 Jahren Gefängnis und 20 Jahren Berufsverbot verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, einen oppositionellen Film zu drehen. In Kiel hat die Jahrestagung des Deutschen Bühnenvereins begonnen. Rund 250 Intendanten, Direktoren und Kulturpolitiker sind in Kiel zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Tagung steht die Zukunftssicherung des deutschen Theaters. Vor dem Hintergrund, dass seit etwa 15 Jahren immer neue Sparmaßnahmen den deutschen Bühnen zusetzen. Unter anderem geht es auch um eine Initiative des Deutschen Bühnenvereins. Er will bei der UNESCO darum werben, dass die deutschen Theater und Orchester als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden. Der Rapper und Slam-Poet Kuti MC stellt seinen Song «Opferbrief» dem Bund für eine Präventionskampagne zur Verfügung. Kuti MCs Lied «Opferbrief» bietet die Grundlage zu 4 Unterrichtslektionen für die Präventionsarbeit zur Jugendgewalt. Im Text des Lieds richtet ein Gewaltopfer das Wort an seine Peiniger und prangert unter anderem die verzerrte Wahrnehmung des Täter-Opferbildes an.
Ist das jetzt eine neue Form von Terrorismus? Diese Frage stellt sich, nachdem 2 junge Männer gestern in London auf offener Straße einen britischen Soldaten umgebracht haben. Das Video des mutmaßlichen Täters, der sich an Ort und Stelle filmen ließ und sich zum Mord bekannte, ging in etwa wenige Stunden um die Welt. Kann man hier wirklich von einem terroristischen Akt sprechen oder ist das eher eine Art Amoklauf von Einzeltätern, der ideologisch legitimiert wird? Das habe ich den Gewaltforscher Andreas Zick gefragt.
Es spricht bei dieser Tat sehr viel dafür, dass es ein terroristischer Akt ist. Bei der Amoktat, da drängt die Tat zu vielen Opfern. Die Opfer sind eigentlich wahllos, sie sind anonym. Hier ist das Opfer nicht wahllos. Und hier wird das Opfer auch ganz klar islamistisch, ideologisch legitimiert.
Dennoch steht dahinter kein Netzwerk, sondern es sind Einzelpersonen, die hier handeln.
Nein, es sind nicht unbedingt Einzelpersonen. Wir werden in den kommenden Tagen sehen, dass es doch ein Netzwerk gibt. Es gibt ein sogenanntes radikales Milieu. Die Täter sind eingebettet in ein kleines terroristisches Netzwerk und das hat auch wiederum Unterstützer in breiteren Netzwerken.
Der Täter hat sich nach der Tat gezielt filmen lassen von einem Passanten. Er suchte die öffentliche Aufmerksamkeit. Welche Bedeutung hat diese Selbstdarstellung am Tatort?
Die hat eine enorme Bedeutung. Es ist geradezu perfide. Erst die Tat macht diese Aufmerksamkeit ja möglich. Hier ist im Grunde genommen alles abgelaufen, wie es der Täter haben wollte. Der Täter kann posieren, er kann sich darstellen. Das landet im Netz, das landet bei den Unterstützerkreisen. Er wird gefeiert wie ein Held, er posiert wie ein Held. Das ist in diesem Fall also für ihn geradezu gut gelaufen.
Gäbe es denn ohne das Internet solche Formen des Terrorismus überhaupt?
Es gäbe sie, aber es gäbe sie nicht in solcher Geschwindigkeit. Und ich vermute auch, dass es sie nicht in solcher Brutalität geben würde. Denn die Bilder über diese Opfer, die kursieren schon vorher. Das heißt, die Täter kommunizieren über das Internet, nutzen alle Möglichkeiten, nutzen die geheimen Webseiten, die ausländischen Server und so weiter. Und sie kündigen dort auch ihre Taten an, damit nach der Tat dann direkt die Informationen weiterverbreitet werden können.
Heißt das also, dass mit dem Internet die Zahl der terroristischen Akte von solchen Tätern, die auch als Lonely Wolves auftreten, dass die zunehmen werden?
Es spricht vieles dafür, weil die Lonely Wolves nicht so lonely sind, sondern weil sie durch das Netz eine scheinbare Community haben. Scheinbar sind sie mit der Außenwelt verbunden, weil man andere im Internet trifft. Das Internet erleichtert die Beschaffung von Waffen, erleichtert das Kommunizieren, erleichtert auch die Wahl der Opfer, weil die Opfer, auch die Opfer, und das ist das Perfide, werden schon im Internet diskutiert.
Und hinterher werden die Täter dort auch heroisiert?
Ja, das passiert jetzt auf jeden Fall. Das passiert vielleicht für uns nicht sichtbar in der Normalbevölkerung, aber in den terroristischen Kreisen und unter solchen Menschen, die solchen Terror eigentlich gut finden, da kursieren jetzt schon längst die Bilder und werden entsprechend kommuniziert als Heldentaten.
Was heißt das denn für die Gesellschaft? Wo kann die Gesellschaft ansetzen, um solche Taten zu verhindern?
Ich glaube, die Gesellschaft muss sich bewusst werden, dass es das gibt. Die Gesellschaft muss sich auch darüber unterhalten, wie stark sie selber radikal in ihren Einstellungen ist. Das ist, klingt jetzt ein bisschen vielleicht zu böse, weil das ist ja hier eine Tat der anderen. Aber die Täter radikalisieren sich ja nicht in einem Vakuum, sie separieren sich nicht vollkommen, sondern sie haben Unterstützerkreise, es bilden sich Milieus und da muss man sehr viel genau hingucken. Ich glaube, wir müssen die Alarmzeichen alle ein wenig ernster nehmen. Wenn wir Jugendliche in der Schule hören, wie sie solche Taten besprechen, wie sie auf einmal solche Täter heroisieren, dann ist das ein Alarmzeichen, was man sehr viel ernster nehmen muss.
Und was heißt das für die Terrorbekämpfung?
Die Terrorbekämpfung läuft ja. Die Terrorbekämpfung muss das Internet stärker wahrnehmen. Ich glaube, wir brauchen sehr viel stärker noch eine Terrorbekämpfung. Das heißt, da muss noch mehr Personal rein, weil sich überall radikale Milieus bilden, weil sie miteinander kommunizieren. Und wir müssen den Sprung schaffen, auch international vernetzter solche radikalen Milieus zu untersuchen, aufzuspüren und zu verstehen, wie es vom Ansatz her bis dann hinterher zu so einer bestialischen Tat kommt.
Aber die größte Gefahr des Internets, nämlich die Potenzierung der Aufmerksamkeit in der Kürze, also dieses Video ist heute schon um die Welt gegangen, die kann man nicht verhindern.
Die kann man nicht verhindern. Länder können das tun und die Länder werden sich darüber unterhalten müssen, dass sie bei solchen Heroisierungen, inwieweit das nicht verfassungsfeindlich ist, inwieweit auch solche Heroisierungen gegen die Grundwerte und gegen die Menschenrechte gehen, darüber wird zu diskutieren sein. Ob man nicht viel schneller dann, wenn Heroisierungen stattfinden, das aus dem Netz rausnimmt und man dann dem Terror nach so einer Tat auch ein bisschen Luft nimmt.
Glauben Sie, dass dieses Video einen Nachahmungseffekt haben wird?
Alle Taten, die wir bisher haben und die im Internet kursiert sind, hatten Nachahmungseffekte. Der Nachahmungseffekt fängt da an, wo andere die Helden feiern und überhaupt nur darüber nachdenken, dass das für sie ein Modell sein kann. Das heißt, die Gefahr ist relativ hoch.
Andreas Zick vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Je älter wir werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an Demenz erkranken. Und das macht nicht nur Angst. Der Verlust des Gedächtnisses, des Verstandes, löst auch Wut aus, Ohnmacht und Hilflosigkeit. An Demenz zu erkranken bringt viel Leid mit sich, für die Betroffenen ebenso wie für die Angehörigen, aber nicht nur. Die Ausstellung «Kunst trotz Demenz» im Rahmen des Wildwuchsfestivals in der Kaserne in Basel versucht, den Blick auch auf die lichteren Momente der Demenz zu lenken. Maja Brändli berichtet.
Das erste Bild, ein zierlicher, älterer Mann, freundlich lächelnd, in lockerer Pose. Das eine Bein leicht vorgeschoben, die linke Hand in die Seite gestemmt. In der rechten hält er einen Selbstauslöser. Auf dem Bild daneben zwei verschmitzt wirkende Damen, ihre Gesichter überzogen mit feinsten Lachfältchen. Die eine stehend, die andere sitzend, ebenfalls mit Selbstauslöser in der Hand. Der Fotograf Ralf Braum hat alte und auch einige jüngere Menschen zum Selbstbildnis gebeten. Sie alle sind dement. Dement, doch von Leiden daran ist auf diesen Bildern wenig zu sehen. Im Gegenteil, die meisten von ihnen trotzen dem Verlust der Erinnerungen mit Heiterkeit und halten diese mit dem Selbstauslöser für uns fest. Anders das Vorgehen des Eberhard Warns. Er war Pfarrer von Beruf, hatte mit Kunst nichts zu tun. Als er an Demenz erkrankte, begann er zu malen. Unbeholfene, gegenständliche Zeichnungen zuerst. Kinderzeichnungen nannte sie seine Frau. Eines Nachts verlor Eberhard Warns die Geduld. »Ich will Freiheit beim Malen«, soll er gerufen haben, und mit dicken Pinseln stürzte er sich in die Arbeit. Das Resultat? Eindrückliche Bilder, großformatig, abstrakt. Mit wenigen Strichen nur, in Rot, Schwarz, Gelb, erzählt er von heftigen Gefühlen. Und nochmals ein anderer Umgang mit der Krankheit. Lise Mettens, sie suchte nicht die Freiheit, sondern die Ordnung im Durcheinander des Vergessens. Dazu schnitt sie 9 kleine goldene Figuren aus. Ein Haus zum Beispiel, eine Leiter, ein Baum, ein Vogel, ein Lamm, eine Wolke. Diese kleinen Scherenschnitte ordnete sie in immer neuen Zusammenhängen zu unterschiedlichen Lebenswelten. Im letzten Bild sind die Figuren als einzelne Teile allerdings nicht mehr zu erkennen. Alle sind sie ineinander und übereinander geschoben. Lediglich die Leiter ragt noch ein kleines Stückchen aus dem Kuddelmuddel heraus. Kunst trotzt der Demenz oder Kunst trotz Demenz. Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich noch gesunde Menschen mit dem Altern, mit dem Krankwerden umgehen, wie Menschen, die bereits an Demenz erkrankt sind, zu neuem Leben aufblühen können. Zwischendurch schimmern allerdings immer wieder traurige Momente durch und gerade deswegen gerät die Ausstellung nicht in Gefahr, etwas schönreden zu wollen, was trotz heiterer und kreativer Momente eine schwierige und leidvolle Diagnose bleibt.
Kultur und Comics, das ging lange Zeit gar nicht zusammen. Jetzt reitet selbst der ehrwürdige Suhrkamp Verlag auf der Graphic Novel Welle mit und lässt Romane von Zeichnern adaptieren. Neu erschienen ist in dieser Reihe der Roman Flughunde von Marcel Bayer. In Bilder umgesetzt hat ihn Uli Lust und Christian Gasser hat ihn für uns gelesen.
Eigentlich ist Flughunde kein Roman, der sich für eine Bebilderung aufdrängt. Marcel Bayers verstörende Geschichte über Höhepunkt und Niedergang des Dritten Reichs ist sprachlich anspruchsvoll, vergeistigt und kühl und reflektiert geradezu obsessiv die Tonspur der Realität, die Bedeutung von Klang, Schall, Lärm, Stille und Akustik in Alltag, Propaganda und Krieg. Bayer schildert den Untergang aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven. Da ist der besessene Tonjäger und Stimmensammler Hermann Karnau, der im Dienst der Nazis ebenso unsinnige wie mörderische Experimente mit KZ-Häftlingen anstellt, so pflanzt er Mikrofone in ein aufgeschnittenes Stimmband, um die Schreie unmittelbar von der Klangquelle aufnehmen zu können. Die andere Perspektive ist die von Helga Goebbels, der ältesten Tochter von Hitlers Propagandaminister. Am Anfang des Romans, 1940, ist sie 8-jährig, 1944, als sie von ihren Eltern umgebracht wird, ist sie 12. Ihr Blick auf die Schrecken des Reichs ist naiv und unschuldig und doch verändert er sich im Lauf der Jahre. Helga beginnt die Wahrheit zu ahnen, ohne sie aber artikulieren zu können. Das ist eine hochspannende Ausgangslage, aber auch sperrig und alles andere als visuell. Genau das gewährt der Comicautorin Uli Lust die Freiheit, den Roman nicht einfach zu illustrieren, sondern, bei allem Respekt für den Originaltext, mit den Mitteln des Comics neu zu erzählen. Uli Lusts Bildsprache ist weit entfernt von Bayers sprachlicher Virtuosität, ihre Qualität liegt vielmehr in einer skizzenhaften und karikaturistisch zugespitzten Unmittelbarkeit. Damit unterläuft sie die kühle Distanz, die Bayer zwischen Figuren und Lesern aufbaut. Die Bilder führen den Leser näher an das Geschehen heran, näher auch an die Figuren, sogar an Hermann Karnau, der im Roman nie so recht greifbar ist. Visuelle Codes erlauben es Lust, die zwei Erzählstränge schneller und direkter aneinander zu schneiden. Karnaus Erzählung ist realistisch gefärbt mit einem graubraunen Einschlag, Helgas Aufzeichnungen hingegen sind in verblichenem Rosa gehalten und ihre Schrift sieht aus wie die einer beflissenen Schülerin im Schulheft. Und nicht zuletzt hat Uli Lust ihren Bildern eine Tonspur unterlegt. Bildgewordene Lautmalereien lassen es krachen, zischen, schnarren, lärmen, knallen und säuseln. Jeder Bombeneinschlag, jedes Hüsteln, jeder Schritt im Bunker, aber auch der Wind in den Bäumen oder knisterndes Schokoladenpapier, jedes Geräusch wird zum Klangbild. Flughunde ist nicht ohne Schwächen. Der erste Teil leidet an gewissen Längen und mehrmals stößt Uli Lust an die Grenzen ihrer zeichnerischen Fähigkeiten. Und doch ist Flughunde nicht nur eine eindringliche Lektüre, sondern auch das Beispiel einer gelungenen Literaturadaption. Eine Adaption, die die Vorlage mit ihren eigenen Mitteln interpretiert und sogar weiterführt.
Wie sie Akustik und Texte in Bilder umsetzt, darüber spricht die Zeichnerin Uli Lust am kommenden Dienstag in Reflexe. Power and Persuasion, also Macht und Überredung, ist der Untertitel einer aktuellen Londoner Ausstellung. Die British Library in London ist die Nationalbibliothek des Vereinigten Königreichs und hat mit 150 Millionen Werken den größten Medienbestand der Welt. Dort läuft diese Ausstellung über Propaganda im 20. und 21. Jahrhundert. Darüber hat sich Sarah Herwig mit Walter Bonacker unterhalten.
Walter Bonacker. Zwischen Macht und Überredung, ist das der Rahmen für die Definition von Propaganda, wie sie die British Library in ihrer Schau zugrunde legt?
Der Begriff Propaganda lässt sich natürlich sehr breit oder sehr eng definieren, je nachdem. In der British Library ist es so, dass sie den Begriff sehr weit definiert, wobei es hier primär um staatliche Propaganda geht und danach ist Propaganda gesteuerte, gezielte Fehlinformationen, sagen wir, Verdrehung der Tatsachen, auch hetzerische Agitation, Dämonisierung, Dehumanisierung des Gegners, also Machtpolitik mit anderen Mitteln, wenn Sie so wollen, mal mit lauten, mal mit leisen, subtileren Tönen, auf jeden Fall aber sehr viel Psychologie und das nach allen Registern der Rhetorik. Es sind 200 Exponate hier zu sehen in dieser Ausstellung und der Bogen spannt sich von der Antike tatsächlich bis ins 21. Jahrhundert und der Schwerpunkt liegt auf dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber es geht, Stichwort Persuasion, Überredung, auch um andere Dinge wie Public Relations, Werbung und so weiter.
200 Exponate, sagen Sie, das klingt sehr umfassend. Was wird denn da konkret ausgestellt?
Also in einer Bibliothek wie dieser Staatsbibliothek würde man auch Bücher erwarten, aber die sind hier kaum vertreten. Es gibt natürlich gerade zum Thema Propaganda und Totalitarismus, Mein Kampf oder auch die Bücher George Orwells und so weiter, aber keinen Machiavelli oder zum Beispiel auch keinen William Shakespeare, keine Historiendramen von ihm. Dafür also umso mehr die Ikonografie der Propaganda, also Bildmaterial, Bilddokumente, Münzen, auch Plakate, Poster, Sticker, Fotos und vor allem reichlich Ton- und Filmmaterial aus den Archiven der British Library. Natürlich Goebbels Reden, Ausschnitte von Filmen von Leni Riefenstahl zum Beispiel. Und das alles sortiert in 5 Abteilungen. Nation, Krieg, Frieden, Gesundheit und heute.
Sie haben erwähnt, Propaganda ist auch im Bereich der Public Relations angesiedelt, der Öffentlichkeitsarbeit. Ist denn da Propaganda immer negativ besetzt oder gibt es auch gute Propaganda?
Es gibt tatsächlich gute Propaganda. Das war zunächst ein religiöser, kirchlicher Begriff, der zurückgeht auf Papst Gregor den 15. Anfang 17. Jahrhundert. Danach hat er sich entwickelt zum politischen Kampfbegriff. Und als solcher ist er natürlich überwiegend negativ besetzt. Aber es geht eben nicht nur um Lüge und um Propagandakriege und Propaganda als Geheimwaffe, sondern, sagen wir modern ausgedrückt, Propaganda kommt auch natürlich ganz harmlos daher, als Soft Power. Das heißt, es geht dann in die Bereiche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch in Richtung Spin und Spin-Doctors in der Politik. Das alles ist sehr problematisch und sehr schön dargestellt. Und das aktuelle Beispiel Nordkorea unter Kim Jong-un, der natürlich seine Raketentests gestartet hatte und dem Westen mit einem Atomkrieg gedroht hat, zeigt sich dann jetzt in Fotos bei einem Besuch in einem Kindercamp. Er macht also da Imagepflege und ist nicht der Kriegstreiber, sondern der Vater der Nation, der fürsorgliche Vater der Nation. Das gab es alles natürlich schon mal, aber auch das ist Public Relations und Propaganda natürlich verstanden aus seiner Sicht in positivem Sinne.
Propaganda ist immer etwas, was man gemeinhin mit der Geschichte, mit Vergangenem in Verbindung bringt. Auch Sie erwähnen Nordkorea mit dem nicht demokratischen Ausland vielleicht. Was geht es uns hier in Europa an? Wie aktuell ist die Ausstellung?
Aktuell ist die Ausstellung insofern, sie endet in der Abteilung heute. Da sieht man am Ende der Schau eine sehr schöne Kunstinstallation, wo über mehrere Bildschirme verteilt die täglich abgeschickten Messages der sozialen Netzwerke, also wie YouTube und Facebook und Twitter, zu einem gewaltigen Datenstrom gebündelt sind. Man kann sich also durchaus hier ein Bild machen von der Informationsflut, der wir alle täglich ausgesetzt sind und die über uns hereinbricht. Und das wirft aktuelle Fragen auf. Wie wehrlos sind wir diesen Massenmedien gegenüber? Merken wir überhaupt noch, wie wir beeinflusst und gesteuert werden? Oder sind wir alle auch Propagandisten, indem wir daran teilnehmen? Auf jeden Fall, die Ausstellung ist aktuell, würde ich sagen. Man hört ja die Leute auf der Straße so sagen, ist doch alles nur Propaganda. Aber dahinter steckt, meine ich, doch sehr viel begründete Skepsis, Politikverdrossenheit auch und die Gefahr des bevormundeten Bürgers, der kapituliert und vielleicht in Anführungszeichen aussteigt aus dieser ganzen Politik- und Medienmaschinerie und dadurch wieder eminent unmündig und manipulierbar wird.
Der Journalist Walter Bonacker aus London über die Ausstellung Propaganda, Macht und Überredung in der British Library.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.